die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja Mensch, Dr. Stefan, Mr. Ralf, ihr sitzt da und was ist das? Ihr lest Asterix?
Ach, herrlich. Ja, natürlich.
Ach ja, wir bereiten uns vor.
Asterix. Sag mal, hast du nie als Kind Asterix? Hast du doch bestimmt mal Asterix gelesen, oder?
Na doch, Asterix der Gallier habe ich gelesen.
Ja, hier, ich habe hier gerade Asterix bei den Schweizern. Es ist so herrlich wie immer noch. Also ich weiß noch, als mir auf die weiterführende Schule kam, wir haben die immer getauscht, die waren ja teuer.
Ich habe es ja auch nur auf dem Flohmarkt gekauft, weil die waren, so normal war es irgendwie ein Tick zu viel. Da konnte ich mir mein Geld noch nicht für zusammen sparen.
Also hier 5 Mark und dann hat immer einer eins gekauft und dann hat man die getauscht. Nee, wir bereiten uns wirklich vor, weil wir haben doch jetzt die Frau, oder ist das nicht heute, die Frau Pendorf? Ja. Kai, guck doch mal, das ist doch jetzt heute die Frau Pendorf, Gudrun Pendorf.
Ja, steht
siehst
hier.
Du? Und das ist nämlich die legendäre Asterix-Übersetzung, die ganz viele Asterix, also die hat die alle übersetzt.
Ja, die Spinnen, die Römer ist, wenn man so will, von Frau Pendorf so ins Deutsche übertragen.
Und diese ganzen tollen Namen von Verleih Nix und sonst was, das alles ist Gudrun Pendorf. Und dann gucken wir doch mal gerade, das ist auch schon wieder Zeit, dass wir die anrufen, weil jetzt haben wir den Gesprächstermin.
Na, dann stell es mal durch.
Ja. Ja. Erstmal wunderbar und vielen Dank, dass das heute klappt. Wir gucken mal, dass das hier auch technisch gut klappt. Und ja, wir wollten ja schon seit längerem gerne mal mit Ihnen ein bisschen plaudern über, ja, man kann schon fast sagen, die Anfänge des Comics auch in
deutscher Sprache.
In deutscher, ne? Sprache, über Übersetzung, wie man das macht. Gerade jetzt immer Asterix als die quasi das
die Leitfigur, kann man schon so sagen. Also wir sind alle damit groß geworden, aufgewachsen, ja. Mit ihren Übersetzungen auch. Asterix ist Legende, sie als Übersetzerin auch, weil sie haben Sätze geprägt, die allgemeingut geworden sind in der deutschen Sprache. Also den Anfang kann jeder auswendig. Das hat man bei der Preisverleihung zum Deutschen Jugendliteraturpreis gesehen für ihr Lebenswerk im letzten Oktober. Die Anfänge von ganz Gallien ist besetzt und schon war klar, um was es geht. Und das ist halt spannend, auch ein bisschen jetzt, glaube ich, zu verfolgen. Wie sind Sie da überhaupt rangekommen? Wie wird man Comic-Übersetzerin?
Ja, durch Zufälle, durch Zufall. Wobei ich finde, dass es gibt keinen Zufall. Zufall ist vorbereitet. Also, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe bei Langenscheid gearbeitet in der Redaktion,
ja.
Und lernte auf einem Betriebsfest einen freiberuflichen Autor kennen, der wiederum mir sagte, dass er hinter vorgehaltener Hand Batman übersetze und dem ich erzählt habe, dass ich jetzt nun geheiratet hätte und mich selbstständig machen wolle. Und dann meinte, ja, und so schieden wir von diesem Betriebsausflug. Dann rief er mich kurze Zeit später an. Sein Verlag suche eine Übersetzerin für eine Reihe, die nannte sich Lustige Taschenbücher. Das war zu übersetzen aus dem Italienischen ins Deutsche. Meine zwei Sprachen sind Französisch und Italienisch. So kam ich mit dem Verlag in Kontakt, habe da übersetzt. Wiederum 1-2 Jahre später hat mein Mann einen Abschnitt seiner Referendarzeit in Paris machen wollen. War natürlich von mir eingefädelt. Und wem denn sonst? Ne?
Ja.
Aber das ausgerechnet 1968.
Das war das große Revolutionsjahr in Paris, die Studentenrevolten. Ja,
ja. Da war was los, wahrscheinlich auf den Straßen und in den Universitäten.
Ja, und vor allem klingt das jetzt in meiner Vita super, war aber auch wieder ein reiner Zufall. Also gut, ich habe gesagt, ich bin dann in Paris für ein paar Monate und dann sagte der Verlagsleiter, ja gut, wieso nehme ich eine Übersetzerin für Asterix? Gut, auch gut. Stellen Sie sich doch mal bei dem Herrn Cossini vor. Also wir fuhren nach Paris. Es war tatsächlich so, dass in der Luft ein Duft nach Teer und Rauch war, weil man Straßen teerte, damit die Leute nicht weiter Pflastersteine rausrissen. Dann bin ich mit viel Mut, eigentlich fand ich ganz normal, ich rufe da an bei diesem Verlag und bekam einen Termin mit einem Gespräch bei Herrn Cossini, der also ein sagenhaft elegantes Kabinett als Büro hatte, Seitentapeten an den Wänden, er sehr nett, sehr freundlich. Und wir haben da, ich glaube, eine Stunde geredet. Wenn Sie mich jetzt fragen, worüber haben Sie geredet, dann sage ich Ihnen gleich, ich glaube nicht über Comics.
Ja, ja, über ganz andere Dinge. Man ist sich persönlich, hat sich beschnuppert wahrscheinlich.
Ja, ja, und er hat wohl auch mal Französisch beschnuppert. Ah, obgleich natürlich wichtig ist, wie gut kann ich Deutsch? Wie kann ich das?
Ja.
Wenn ich den mal erkannt habe vom Sinn her, dass ich es auch in ein gutes Deutsch bringe.
Konnte denn so René Goscinny etwas Deutsch oder ein paar Worte Deutsch oder gar nicht?
Kein Wort.
Mhm.
Aber ich meine, Asterix, das wurde ja vorher schon in deutscher Sprache herausgebracht, aber eben in etwas anderem Sinne. Das hatte ja der Herr Kauka schon am Anfang eingekauft und hatte aus den Galliern dann plötzlich Germanen gemacht.
Was war nicht erfolgreich.
Nö.
Ja, also 59 selbst ist Asterix, wurde er geboren, wenn Sie so wollen. Die Rechte bekommen und hat da, ein Kritiker hat es mal genannt, ein braunes Süppchen gekocht. Mhm. Schon die Namen sagen es, das gallische Dorf heißt Bonhalla und Asterix ist Sigi, der Germanenheld, Obelix ist Barbaras, das sagt ja schon alles.
Ja, ja.
Und das haben die Franzosen gemerkt und Islands ihm die Lizenz entzogen.
Mhm.
Das war Anfang der 60er Jahre und Mitte der 60er Jahre etwa kam der EHAPA Verlag, damals noch Stuttgart, auf die Idee, fragen wir doch mal wieder an.
Mhm.
Ja, mit Erfolg bekamen die bekamen die Lizenz. Und jetzt geht's wieder los. Das wurde zunächst in der Redaktion übersetzt von sehr tüchtigen Redakteurinnen, die allerdings kein Französisch konnten oder wenig.
Oh,
und wohl auch wenig Latein. Also sie haben dann gesagt, die Toten grüßen dich. Es ist nicht so ganz richtig.
Mhm. Morituri te salutant sozusagen, diese Übersetzung. Ja, nicht tot geweiht, sondern Tote schon. Das ist ein Unterschied. Ja, ist ein
gewisser Unterschied im Deutschen, kann man da raushören. Ja.
Und dann gab es oder gibt es so eine Stelle in Asterix und Kleopatra, da die Situation ist die, dass ein ägyptischer Architekt mit Namen Numerobis, der mit dem gallischen Druiden befreundet ist, nach Gallien kommt, in dem schneebedeckten, dicht verschneiten Dorf eintrifft. Dieser Numerobis, er soll für Kleopatra einen Palast bauen und sucht einfach die Hilfe von Miraculix. Er kommt da an und in der Redaktion wurde das übersetzt mit, da sagt der Numerobis, der Ägypter sagt, ich freue mich zu sehen und der Miraculix sagt, er ist Alexandrina. Dahinter versteckt sich aber ein ganz anderer Witz. Alexandrina ist doppeldeutig. Das ist sowohl das klassische französische Versmaß als auch also ein Alexandriner oder auch ein Einwohner von Alexandria. Und richtig hätte das heißen müssen, der Numerobis sagt, ich bin, mein lieber Freund, sehr glücklich, dich zu sehen. Und dann kann der Miraculix sagen, das ist ein Alexandriner.
Ah, vom Vers her, weil das Maß stimmt, ja.
Nach dem Gespräch mit Herrn Cossini, ja, da habe ich dann einfach die Übersetzung zugeschickt. So ging das los.
Jetzt ist auch so die Frage, es gibt ja, der René Goscinny, der hat ja einen unglaublichen Wortwitz. Und das alles zu entdecken, ist ja schon mal das eine, das zu übersetzen, das zweite. Also man muss auf Worte kommen, was weiß ich, der Quästor Claudius Incorruptus. Und man muss irgendwie diesen Wortwitz ja mit rüber holen. Wie schafft man das?
Naja, das ist ja nicht nur Übersetzen im eigentlichen Wortsinne, sondern es ist ja schon mehr dieses Übertragen, also Vergleichbares finden.
Die Namen sind definiert durch die Endungen. Also die Römer gehen auf Us, die Römerlager gehen auf Um, die Gallier gehen auf X, die Briten gehen auf X oder X oder Ax. Also Magti für Zweifix oder Piepmax, Strammermax.
Ja.
Das haben wir beim Skilauf immer gegessen in Österreich.
Ja.
Oder Hans Sachs. Die Normannen gehen auf Aff, Dauerschlaf, Klammer, Maul auf, Pornograf. Pornograf, da war ich damals sehr stolz drauf, das bin ich heute nicht mehr so. Aber
es war eine andere Zeit ja auch, muss man schon sagen.
Es war eine andere Zeit. Also weiter zu den Namen. Die Griechen gehen auf Ass oder Os, Bratensoße oder Kontrabass oder Trauerkloß.
Aber immer mit Witz. Also das ist es ja irgendwie, was es ausmacht. Man muss schmunzeln und das muss man finden.
Ja, und jetzt nicht vergessen, die Namen sind nicht dazu da, jetzt die Originalität des Trägers zu verstärken, mit Ausnahmen. Also den verleih nichts, der verleiht.
Ja.
Wäre es nun wirklich besser, wenn er nichts verleiht. Die Namen, da kann man frei assoziieren. Mit am schönsten war es, Namen zu finden für die Römerlager. Brimborium oder Hauptrum oder hintenrum Ost, hintenrum.
Also es macht auch Spaß, ne?
Das macht auch Spaß, wenn auch manche Interviewer, der hier ankam, meinte, mich fotografieren zu müssen mit einem Weißbierglas in der Hand oder so.
Oh, okay.
Übersetzen ist, das kann Ihnen jeder Übersetzer sagen, es ist ein einsames Geschäft. Oder wie sagte die, es gibt von der Lieselotte von der Pfalz, die ja nach Frankreich mal geheiratet, gibt es den Ausdruck, die sagte, Madame sein ist ein elendigliches Handwerk. Und so ist auch das Übersetzen.
Naja, aber jetzt beim Comic-Übersetzen kommt ja noch hinzu, dass da ja eine relativ große Beschränkung im Raum ist. Das heißt also, diese Sprechblasen geben ja auch vor, wie viel Platz gibt es denn für die Übersetzung. Ne? Freie Übersetzung eines normalen Textes, wenn nachher ein dickeres Buch draus wird oder ein dünneres Buch, dann druckt man einfach mehr oder weniger. Aber hier ist ja die Bildtafel, die Grenze des Übersetzens.
Ganz wichtige Frage ist das. Ja, man war an die vorgegebene Blasengröße gebunden, absolut. Ich habe mal den Kommentar gehört, Übersetzerin ist billiger als ein Zeichner. Na schön. Man war daran gebunden, das ging so weit, dass ich mir schließlich so eine Folie gemacht habe, die ungefähr angezeigt hat, wie breit sind 16 Buchstaben, wie breit sind 34, in der Mitte der Blase, die meist ist, sind es 68. Aber da wächst man hinein.
Jetzt haben Sie erzählt, Sie haben ja vorher schon auch die lustigen Taschenbücher übersetzt, wobei ich mich da frage, warum aus dem Italienischen? Das ist doch Mickey Maus und...
Ja, weil Mondadori... sagt man, um seine wunderbaren Kunstbände zu finanzieren, eine Lizenz erworben hatte von Disney und eben auch die in Italien auch sehr, sehr beliebten Disney-Comics herausbrachte. Daher aus dem Italienischen zu übersetzen. Aber manchmal, wenn die gerade das nicht da hatten, dann haben sie es auch mal Französisch geschickt, weil es da schon erschienen war, oder auch Englisch. Man guckt einfach drauf und denkt sich, wie mache ich das Deutsch? Wobei das Disney-Comics zu übersetzen viel, viel freizügiger war. Echte Übersetzungsarbeit waren Asterix, Lucky Luke oder Vielleicht kennen Sie auch Isnogut. Ja. Sehr liebe und nicht genug Provence.
Also im Italienischen, es ist ja bereits dann schon aus einer Übersetzung. Also Sie haben aus einer Übersetzung übersetzt. Haben Sie dann vielleicht nochmal ab und zu einen Rückgriff zum englischsprachigen Original dann genommen? Nein.
Da, gerade bei den Disney-Comics, da guckt man hin und schaut, dass der rote Faden da ist, dass es eine wirkliche Geschichte ist. Die Italiener waren da, oh, sagen wir mal, recht locker. Da fing es auch mal morgens an und 14 Seiten später war es immer noch Vormittag.
Also, okay. Und in der Zeit war, also zumindest wenn man das zurückblickt, war das der Comic ja jetzt auch eher so Schutz, Schmutz und Schund in der, noch in der Zeit der 60er. Da war das Lesen ja immer an Bücher gebunden und Comics war so eine Art, naja.
Eltern sagten oft, jetzt lies doch mal was Richtiges, lies doch mal ein gutes Buch. Und die Kinder haben natürlich viel lieber die Comics gelesen.
Ich als Kind nicht, überhaupt nicht. Als der Verlag auf mich zukam mit den lustigen Taschenbüchern, da habe ich mich sofort schlau gemacht und bin zu einem Comic-Geschäft irgendwo hier im Westend gefahren, habe da so zerfletterte Comics gekauft und fing an, mich ein bisschen in die Sprache einzuarbeiten.
Aber das fiel Ihnen offenbar überhaupt nicht schwer, sondern ja, es ist, wie es ist und mir macht es auch Spaß.
Meine eigentlichen Fachgebiete sind Wirtschaft und Jura.
Oh, also was ganz anderes.
Ich habe unter anderem eben auch bei Gericht gedolmetscht. Aber die Aufträge von dem Ehaber Verlag wurden immer umfangreicher. Die Taschenbücher, die am Anfang 4-mal pro Jahr erschienen plötzlich 12-mal pro Jahr. Mit Asterix fing es an. Die Franzosen waren uns ja voraus.
Ja, bis heute.
Ja, Ehaber hat 67 angefangen. Als ich einstieg, waren ja schon 7, 8, 9 Asterix übersetzt. Also jetzt bitte im Eilverfahren schnell die ersten nachholen.
Wie ist das eigentlich mit dem Bild? Also man muss ja nicht nur die Sprechblasen sozusagen die richtige Länge bringen, man muss den Inhalt genau rüberbringen, aber wenn man etwas freier ist, man muss ja immer auf das Bild achten sozusagen, dass das, was in den Sprechblasen steht, dass das auch immer noch aufs Bild passt.
Also das Bild ist ebenso wichtig wie der Ton. Bild und Ton. Natürlich, man könnte so frei übersetzen, wie man will. Am Bild hängt alles. Sie müssen da drin bleiben.
Ja, das ist eine hohe Kunst. Aber Ihnen ist es gelungen offenbar. Also Sie sind sozusagen mit diesen Übersetzungen haben Sie, glaube ich, selber Geschichte geschrieben, weil manche sind einfach im Deutschen auch dann geflügelte Sätze geworden. Das kann man schon so sagen, wo man mit aufgewachsen ist.
Also loben Sie mich. Ich kann endlich die Lob vertrauen.
Ja. Ja, aber dann ist es ja ein bisschen schade, dass Sie haben ja auch gesagt, Ihr Herz hängt auch so ein bisschen an Isnogut. Das ist, glaube ich, in Deutschland relativ, also neben Lucky Luke, was ein sehr großer Erfolg ist, Asterix, der das Ganze über ein bisschen überstrahlt. Es ist nur gut, ja, so ein bisschen unter ferner Liefen. Wissen Sie, woran das lag? Ich meine, es ist ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte mit dem...
Mit herrlichen Charakteren, mit dem Großvisier und so weiter, dieser ständige Hin und Her, dieser Kampf.
Nein, der Tunichgut, das ist auch ein Name von mir, Larat heißt es, glaube ich, Französisch. Und das heißt auf Deutsch die Milz erweitern. Anscheinend erweitert man die Milz, indem man lacht. Also merken Sie sich.
Okay, das hören wir uns. Ja, wusste ich nicht.
Ich habe mich ja vorhin ein bisschen versucht einzulesen. Mir ist noch was aufgefallen zu den Namen oder eingefallen. Nämlich, da gibt es zum Beispiel einen römischen Legionär, der verkleidet sich und geht als Spion zu den Galliern. Und jetzt geht's darum, geht als Römer zu den Galliern. Dann habe ich ihn römisch Wurzel ausgenannt, Wurzel aus. Mhm. Als Gallier Wurzel aus X.
Ja.
Ja. Ich fand mein Zahnarzt sehr schön.
Ich auch. Ja. Ja, dann würden wir mal sagen, dass wir schon gesehen haben, dass wir, oder dass vielleicht auch durch den den Preis, den Sonderpreis für Ihre Übersetzung ja auch das Augenmerk jetzt ein bisschen stärker auch auf die Übersetzerinnen und Übersetzer von Comics gelegt wurde. Das war ja vielleicht vorher auch ein bisschen ein Versäumnis, dass man die gar nicht so in den Mittelpunkt gerückt hat, aber mit dem Preis jetzt Ihnen ja auch nochmal die Anerkennung gegeben hat, die Sie für Asterix und für Ihre ganzen Übersetzungen sicherlich verdient haben. Und man hat ja auch im Vorfeld mit Erika Fuchs, die ja viel Mickey Mouse Comics und der eigentlich für die Disney-Übersetzung viel geleistet hat, auch da ja mal, sage ich mal, ein kleines Denkmal gesetzt. Also ich glaube, da sind ja jetzt auch die Übersetzerinnen, die vor allem im Comic unterwegs sind, auch ein bisschen besser repräsentiert, als das vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren waren.
Ja, oder auch vor 30 Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Eltern, meine Mutter schon gar nicht, aber ob mein Vater je einen Asterix gelesen hat, die haben das hingenommen. Meine Mutter hätte mich lieber als Grundschullehrerin gesehen.
Was Solides.
Mhm. Ja, in meinen Augen jetzt für mich nicht.
Ja, dann bedanken wir uns sehr für dieses Gespräch über Ihre Arbeit als Übersetzerin, über die Geschichte, wie Asterix ins Deutsche gekommen ist.
Vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Das war ganz spannend.
Danke.
Ja, und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.